willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir.
Auch einen wunderschönen Montag dir und euch.
Und euch.
Ich hoffe, ihr habt einen tollen Start in die Woche.
Ist es nicht schön, wenn du deine Woche mit deinem Lieblingspodcast starten kannst?
Ja, auf jeden Fall. Genau denselben Gedanken hatte ich auch. Aber wir haben auch heute wieder das wunderbare Thema Harry Potter. Denn wie ihr alle wisst, wir lesen jede Woche ein neues Kapitel und besprechen das dann in diesem Podcast. Und in diesem Podcast, den ihr jetzt gerade hört, besprechen wir von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban das Finale. Ich glaube Kapitel 15, wenn ich mich nicht
ja. irre. Also nicht das Finale, sondern das Kapitel, das Finale.
Genau.
Und es war, wie ich richtig geraten hatte, ein Quidditch-Kapitel.
Ja.
Weil es ging um das Quidditch-Finale und nicht um das Finale-Finale.
Ich habe wirklich gedacht, weil es halt auch so passen würde, dass es halt das Vorfinale ist, in Anführungszeichen, im Sinne von, jetzt passiert alles, was schlimm ist und danach kommt halt die Auflösung. Aber ja, nee, es geht um das Quidditch-Quidditch-Finale.
Mhm.
Ja. Aber wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
Wir haben das letzte Mal aufgehört bei dem Kapitel Snapes Groll.
Mhm.
Groll, das kam sehr aus meiner Kehle. Und zwar wurde Harry dabei erwischt, wie er verbotenerweise mit dem Tarnumhang in Hogsmeade war.
Mhm.
Und Snape hat ihn mit der Karte des Rumtreibers im Schloss erwischt, nachdem Malfoy ihn verraten hat.
Mhm.
Und dann hat Snape versucht, die Karte des Rumtreibers zu entschlüsseln und hat daraufhin Lupin gerufen, nachdem er ein bisschen beleidigt wurde von der Karte. Und Lupin war entsetzt darüber, dass Harry diese Karte nicht vorher gemeldet hat, weil das natürlich das perfekte Werkzeug für Sirius Black ist, um an Harry ranzukommen. Denn wir wissen alle, Sirius ist gerade schon mehrmals im Schloss gewesen und hat schon mehrmals versucht, angeblich Harry zu töten oder zu gefangen zu nehmen, was auch immer. Und hat aber bisher noch keinen Erfolg gehabt. Aber Kretze ist auch weg. Wer weiß, was das damit zu tun hat. Und jetzt haben wir das Kapitel. Ach ja, wir wissen noch, dass Seidenschnabel verurteilt wurde.
Genau.
Und das knüpft jetzt daran an das Kapitel, das Finale. Let's
genau.
go.
Wir hatten ein sehr drastisches Ende im letzten Kapitel, wo Hermine weinend vor denen stand und sagt, so Seidenschnabel wird hingerichtet. Und genau da setzen wir auch an. Denn Seidenschnabels Verurteilung vereint die Bande wieder. Sie hatten ja so ein bisschen Beef wegen Krummbein und Kretze, weil Ron Hermine das vorgeworfen hat, dass ihr das alles egal wäre. Diesen Schicksalsschlag vereint sie wieder und gemeinsam wollen sie Hagrid helfen, in Berufung zu gehen, was auch noch ein mögliches Mittel zur Verteidigung von Seidenschnabel ist. Außerdem, weil halt eben Ron, ja, wie du schon gesagt hast, von Sirius Black angegriffen worden ist oder vermeintlich angegriffen worden ist, gibt es jetzt noch weitere Sicherheitsmaßnahmen, die dafür sorgen, dass sie Hagrid nur noch im Unterricht sehen, bei Pflege magischer Geschöpfe, wo sie mit Hagrid reden und sagen so, hey, das tut uns voll leid und wir würden dir natürlich gerne bei der Berufung helfen, bis dann Malfoy auftaucht mit seiner Bande, mit seiner Gang, sag ich mal, zur Unterscheidung von unserer Bande. Also die Gang trifft auf die Bande. Und sie machen sich ein bisschen lustig über Hagrid, der natürlich am Ende ist, komplett seelisch und gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Und dann, zack, Hermine schlägt Malfoy ins Gesicht mit ihrer flachen Hand eine schöne, deftige Ohrfeige. Und Ron und Harry müssen ein bisschen dazwischen gehen. Man merkt also, dass diese ganze Geschichte, das Drama mit Ron, das ganze, der Stundenplan von ihr und der ganze Druck, der auf ihr lastet, sie einfach ein bisschen nah an die Eskalation gebracht hat, sagen wir mal so. Danach müssen sie sich sehr beeilen, denn es ist Zauberkunst und obwohl Hermine eben noch hinter denen war, ist sie auf einmal verschwunden und Harry und Ron sind alleine im Unterricht. Und Hermine, wie sich später herausstellt, war im Gemeinschaftsraum und hat tatsächlich Zauberkunst verschlafen. Danach haben sie eine Stunde, beziehungsweise dann wird erstmal so ein bisschen Arbeitsteilung betrieben. Hermine wendet sich weiter an ihren Hausaufgaben, hat da so viel zu tun mit. Ron hat sich um die Verteidigung für Seidenschnabel gekümmert, beziehungsweise will da neben den Hausaufgaben da ein bisschen bei schauen. Und Harry hat Quidditch-Vorbereitung, denn das Finale gegen Slytherin steht an. Und dann ist noch quasi eine Stunde Wahrsagen, wo Hermine komplett ausrastet, sagt, das ist ja komplette Zeitverschwendung, ich habe da keinen Bock mehr, ich hau ab.
Mhm.
Weil Trelawney gerade zum wiederholten Mal den Grimm bei Harry gesehen hat. Und dementsprechend schmeißt sie den Kurs und die Bande macht sich allgemein sehr über Trelawney lustig, die natürlich mal wieder überall das Unheil in Harry sieht. Und dann ist es auch schon Zeit für das Quidditch-Finale. der halt ja davor geprägt ist von Streit zwischen den Gryffindors und Slytherins, da werden in den Gängen quasi sich geprügelt und so weiter. Aber Harry, spielt das Spiel und gewinnt dann auch mit 50 Punkten Vorsprung, was genau ausreicht, um Slytherin zu überholen in der Punktegabe. Und tatsächlich noch die Nacht davor hat Harry anscheinend Krummbein mit einem schwarzen Hund gesehen. Das Spiel an sich ist durchzogen mit Fouls, Aggressionen und Freistößen, also eine sehr schmutzige Schlacht Quidditch. Aber wie gesagt, Harry schafft es, den Schnatz zu fangen mit 50 Punkten Vorsprung und dementsprechend gewinnt Gryffindor den Hauspokal.
Nicht den Hauspokal.
Große Freude.
Ja, große Freude. Habe ich auch verspürt.
Ja, weil du bist ja der größte Quidditch-Fan.
Naja, aber ich muss sagen, dieses Kapitel war extrem spannend.
Ja.
Einfach, weil, dann habe ich drüber nachgedacht, warum ist es jetzt so spannend? Weil eigentlich mag ich kein Quidditch, also in den Büchern. Weil das erste Mal habe ich das Gefühl, dass wirklich das Quidditch-Spiel beschrieben wird und nicht einfach nur Harry, wie er Quidditch spielt. Und jetzt war es wirklich so ein Spiel, erst hatte Gryffindor den Ball, dann hatte Slytherin den Ball und dann haben die ein Tor gemacht, die haben ein Tor gemacht. Und es war wirklich spannend, weil sie sehr lange gleich auf waren. Und es war nicht nur so, oh, Harry fühlte sich nicht gut, ein Dementor kam und also es drehte sich nicht nur alles um Harry, sondern man musste wirklich oder konnte aktiv das Spiel verfolgen.
Ja.
Und das hat so viel besser gemacht, wirklich.
Und ich glaube, es war auch wichtig für das Kapitel, dass sie vorher noch mal klar gesagt haben, dass es nicht nur reicht zu gewinnen, sondern dass sie auch mit 50 Punkten Vorsprung gewinnen. Was halt auch noch das Nervenkitzel kitzelt vielleicht. So dieses Ding, dass sie halt sagen, okay, die Gryffindors sind schon sehr weit vorne, aber es reicht noch nicht, selbst wenn Harry jetzt den Schnaps fangen würde. Das bringt noch ein bisschen Spannung rein. Vor allen Dingen halt vorher auch dieses ruppige Vorgehen und quasi drei Häuser gegen eins Verhalten von auch Hufflepuff und Ravenclaw, die da für Gryffindor auch natürlich stimmen. Und ja, aber wollen wir noch vorher ganz kurz quasi auf diese Seidenschnabel-Geschichte noch mal eingehen am Anfang des Kapitels.
Ja, das ist sehr traurig, ne? Aber es gibt ja jetzt irgendwie noch mal eine Rückrunde.
Ja.
Man merkt, glaube ich, dass EM ist.
was aber tatsächlich was äußerst, wie soll ich sagen, äußerst realistisch ist, weil hinter jeder Entscheidung kann man in Berufung gehen, kann man Widerspruch einlernen und das ist halt hier so ein Einheben.
Einlegen.
Einlegen.
Widerspruch einlegen.
Ja, du hast nur so geflüstert, deswegen habe ich es nur halt mitbekommen.
Achso, ich wollte dich nicht verbessern.
Aber hast mich trotzdem verbessert.
Ja, aber ich wollte es nicht so. Ich wollte es ruhig machen, damit ich gleich nicht wieder Ärger kriege.
Alles gut. auf jeden Fall ist es halt dann halt ein sehr bürokratischer Vorgang, dass man das halt macht. Aber man sieht schon die Probleme, was wir vorher schon gesagt haben. Malfoy hat einfach alle in der Tasche.
Ja.
Und ich finde es sehr witzig. Es gibt von Hermine eine Beschreibung für die Leute von dieser Kommission als eine Bande tattriger alter Dummköpfe, was eigentlich die damalige Beschreibung für alte weiße Männer ist, oder?
Ja, für die CDU, oder? Würde ich jetzt mal so sagen.
Weirdly political, Radio Ravenclaw.
Ja, aber ich finde auch einer der besten Momente in dem ganzen Buch, wenn nicht sogar in der ganzen Buchserie oder den Film, ist halt einfach, wie Hermine Malfoy einen reinschallert.
Ja.
Aber im Gegensatz zum Film gibt sie ihm hier eine Ohrfeige. Ne? Im Film ist es ja full on Faust ins Gesicht.
Ja, aber da, also ich muss sagen, ich mag die Beschreibung hier eher, weil zum einen eine Ohrfeige tut schon ordentlich weh. Zum anderen.
Hast du schon mal eine bekommen?
Ja, klar.
Ich noch nicht.
Ich habe auch schon mal welche verteilt. Echt? Aber es ist, ja.
Ich noch nicht.
Nicht?
Nee.
Also es macht Spaß, aber ich kann es nicht empfehlen, eine abzubekommen. Jedenfalls ist es aber so, im Film ist sie halt so einen halben Meter von Malfoys Gesicht entfernt und er fällt trotzdem um. Und da habe ich kurz Flashbacks zu der Zeit, wo ich Wrestling geguckt habe und so die Leute so täumelnd wegfallen und so. Und das fand ich halt hier, also ich kann halt wirklich sehen, ich kann den Klatscher quasi hören, wenn ich das lese.
Das stimmt.
Und ich denke mir so, boah, das hat gezimmert, weißt du?
Ja.
Und vor allen Dingen, wenn du auch noch weißt, wie instabil Hermine gerade ist. Also sie hat ja auch noch diesen eigentlich privaten Mental Breakdown fast schon, als dann Ron sagt so, hey, wir sind jetzt einfach wieder zusammen und wir versuchen das zusammen gemacht, dass sie halt auch einfach komplett sich entschuldigt erstmal, ihn umarmt und halt wirklich auch einfach auch selbst endlich mal sagt, dass es ihr wirklich leid tut um Krätze und ihren Stolz überwunden hat und auch Ron dann sagt so, ja, also eigentlich wollte er nur die Entschuldigung hören und dann wäre alles cool gewesen.
Das stimmt, ja, also man merkt, wie labil Hermine einfach ist und wie nah ihr das alles geht. Und alles führt halt darauf zurück, dass sie halt sich maßlos übernommen hat bei dieser Fächerwahl.
Ja.
Das macht ja dann auch keinen Spaß mehr. Und vor allen Dingen habe ich mich gefragt, was bringt es ihr?
Ja.
Also bringt es ihr wirklich so viel, mehr Fächer zu haben?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber das, also wahrscheinlich, also von Hermines Hintergrund, sagen wir mal, die ganze Geschichte von Harry Potter wäre jetzt Hermine Granger einfach.
Mhm.
Wie war es für sie damals quasi von der Zauberwelt zu erfahren? Und wenn sie da schon, sag ich mal, eine fleißige Schülerin war, dann ist es ja noch krasser, dass du dich quasi in diese neue Gesellschaft reinarbeiten musst. Und dann hast du wahrscheinlich, oder hat sie wahrscheinlich auch selbst den Anspruch an sich selbst, so viel leisten zu können, wie es nur irgendwie geht. Weißt du, dass sie halt irgendwie alle Fächer im Nachhinein dann offen hat.
Ja, aber ich meine, so im Endeffekt, wenn du den Abschluss hast.
Ja, klar.
Was bringt es ihr dann? Also bringt es dann mehr Auswahl?
Ja, wobei, also beruflich auf jeden Fall. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, was sie später wird, aber ich glaube, sie kann halt schon viel, also sie hat einfach viel Auswahl, auch in sehr hochrangigen Berufen. Also.
Ja, schon, aber auch einfach, weil ihre Noten gut sind. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie es, also wenn du jetzt Auror werden möchtest, ob du dann unbedingt, also ich weiß, dass du ein paar Fächer nehmen musst, aber zum Beispiel ist ja jetzt egal, ob du Wahrsagen nimmst, oder?
Ja, eben. Also das aber wahrscheinlich, also so wie ich Hermine einschätzen würde, weiß sie es einfach noch nicht selbst, was sie machen will. Und dementsprechend ist dann so dieses, ja, ach komm, ich nimm einfach alles, weil mich interessiert ja auch irgendwie alles, was ja auch löblich ist. Aber ja, das ist ja genau die, der Schluss, zu dem sie kommt nach Wahrsagen, ist halt, okay, das sehe ich in jeder Faser meines Herzens als komplette Zeitverschwendung an.
Ist es halt auch, ne?
Ja.
Also auch diese Wahrsagenstunde. Ich meine, Lavender Brown geht ja dann auch am Ende darauf ein, dass Trelawney vorher gesagt hat, dass im vor Ostern irgendwie jemand sie verlassen wird. Und das war dann jetzt Hermine, weil sie aus der Stunde raus poltert.
Ja.
Aber ich kann es auch nachvollziehen. Vor allen Dingen, dass Harry noch da drin ist, nachdem irgendwie jeder sagt, okay, ja, du wirst bald sterben, würde ich halt vielleicht auch nach dem zweiten Mal gehen.
Ja, ich würde, also ich muss auch sagen, also ich finde, glaube ich, dieser Punkt, dass man, also Harrys Frust und die Frust von dieser Bande, dass sie sich schon darüber lustig machen, so, ey, pass mal auf, Harry, du stirbst bald wieder, ist halt schon so einfach, ja, ist halt irgendwo auch mal witzig. Am Anfang war es noch so, oh, krass, der Grimm. Und mittlerweile, weiß nicht, Handflächen-Grimm, Geister-Grimm, Nebel-Grimm, in der Kristallkugel, Teesatz-Grimm, weißt du, alles, was ist, und immer diese, ich habe auch immer die Schauspielerin vor Augen, die sie so bedeutungsschwanger und traurig
immer Thompson,
so,
ne?
Ja, genau, wie sie dann doch durch die Brillengläser guckt und der Grimm, und wenn du das halt 50 Mal im halben Jahr hast, weißt du, irgendwann denkst du ja auch nicht mehr, ja, okay, komm, I get it, so, ja. Reicht auch jetzt.
Das stimmt, vor allem, dann habe ich mal McGonagall in den Ohren, wie sie sagt so, ach, jedes Jahr stirbt jemand.
Ja, genau.
Also in der Wahrsagen schon nicht wortwörtlich.
Ja, genau.
Aber wo ich richtig so gegaspt habe, also war als Krumbein Sirius getroffen hat. Und ich meine, wir haben ja auch schon gehört, dass Krumbein irgendwie den Feuerblitz für Sirius gekauft hat.
Ja, und da nochmal eingehen auf eure Kommentare. Also ich verstehe schon, was ihr sagt. Ich verstehe schon quasi, worauf ihr hinaus wollt. Und ich glaube auch, dass das true sein könnte.
Aber es ist
aber
schon
der Gedanke, dass halt Krumbein mit so einer Goldmünze an den Tresen geht, miau, ping, und dann kriegt er da so einen Besen umgebunden und torpelt dann wieder mit zurück. Also fand ich
einfach witzig. Er überbringt ja nur den Zettel, aber trotzdem finde ich das irgendwie sehr weit hergeholt. Und irgendwie, Vor allen Dingen frage ich mich auch, können die sich unterhalten? Und warum geht Krumbein überhaupt so auf quasi Sirius ab?
Ja, das ist ja die Theorie, dass halt die alte Katze von den Potters ist.
Ja, aber ist sie ja nicht. Hat die Autorin ja.
Ach, ist das so?
Abgelehnt, ja.
Ja, gut, dann gibt es keinen Grund.
Weil, also ich kenne keine Katze, die so, ein Hund, da gehe ich mal hin. Ich mag Hunde.
Ja, das stimmt schon. Also, ja, keine Ahnung. Also ich denke mal schon, dass sie irgendwelche magischen Elemente hat und dann irgendwie, vielleicht hat ja auch dann Sirius irgendwas hinter sich, was halt vertrauenswürdig erscheint oder, ne, also. Als Tier kannst du ja gewissermaßen mit anderen Tieren kombinieren.
Oder glaubst kombinieren. Du vielleicht auch, dass Krumbein Animagus ist?
Nein.
Nicht?
Nein. Okay. Also das wäre kompletter Quatsch. Also nicht kompletter Quatsch, aber das wäre schon sehr krass, wo ich sagen würde, okay, diese ganze Tiergeschichte.
Das ganze Tiergeschisse ist scheiße.
Nein, da würde ich halt auch sagen, die ganze Tiergeschichte geht jetzt mir ein bisschen zu weit. Da würde ich wirklich sagen, okay, komm, cut it. Wirklich.
ganze Tiergeschüsse geht mir zu weit. Ich bin raus.
Ich bin wirklich raus. Alles, Hedwig war schon immer ein Tier. Nachdem hier auch Nagini. Das
war McGonagall.
Genau. Nachdem auch Nagini irgendwie jetzt eine Zirkusangestellte war von damals in London.
Schon wieder ganz vergessen.
Ja, also irgendwann ist es halt auch lächerlich. Also vielleicht kann auch mal eine Katze einfach nur eine Katze sein und vielleicht kann auch eine Ratte einfach nur eine Ratte sein. Aber ja, never mind.
Ich hätte richtig Angst, mir ein Haustier zu kaufen in der Zaubererwelt.
Da ja, ist ein nackter Mann drin.
Ja, so ein nackter Mann steht so mitten und so. Oh, ich habe hier andere Vibes verspürt. Tut mir leid.
Ach ja, die wunderbare Welt von Harry Potter. Ja, das ist immer so das Problem. Das, also ja, also vielleicht ist das so ein generelles Problem, auf das wir vielleicht in einer Sondersendung mal aufgehen können. Aber ich weiß nicht, wie ist deine Meinung so Harry Potter oder die Welt von Harry Potter außerhalb von Hogwarts, dass sie wenig Sinn ergibt?
Total.
Also
nee, sie gibt total Sinn in meiner Welt.
Echt?
Ja, natürlich. Natürlich gibt es so eine Zaubererwelt. Na klar, auf jeden Fall.
Nein, aber ich meine so das alltägliche Sein in Ach, das ist sowas halt.
Doch,
wie kriegen die Schüler denn wieder Geld zugeliefert? Haben die eine EC-Karte oder haben sie
natürlich Aber das sind halt so natürliche Sachen, weil die halt zaubern können. Deswegen gibt es da gar keine Debatten drum.
Ja, aber dass eine Eule quasi einen Zettel von der Katze nimmt und
eine
diesen
Katze,
Zettel.
Eine Zettel von einem Hund.
Nein.
Hedwig übergibt doch nicht den Zettel.
Nein, aber nicht, so wie ich es verstanden habe, ist doch Sirius als Hund übergibt Krummbein als Katze einen Zettel, der diese an der Eule weitergibt, womit quasi die Eule dann den Feuerblitz bestellt hat.
Nein, also ich habe das so verstanden. Vor allen Dingen wir eben so, ja, wir haben das schon verstanden, offensichtlich. Nein, also Sirius hat einen Zettel an Krummbein gegeben, wo drauf steht: Hallo, bitte den Feuerblitz an Harry Potter schicken, nehmen Sie das Geld aus Verlies XY.
Was sein eigenes Verlies ist.
Und dann ist diese Katze, also Krummbein, halt zu Gringotts gegangen und hat gesagt, hier.
Krummbein geht doch nicht nach Gringotts. Der kann doch nicht einfach über Monate verschwunden sein und dann
mir nichts. Aber sag ich ja, die haben doch eine Außenfiliale in Hogsmeade.
Nein, das ist ja Bullshit.
Doch!
Nein, aber das
stimmt.
Nein, also Krummbein war nicht selbst. Nein, Krummbein war nicht selbst in der Winkelkasse.
So habe ich das aber verstanden.
Nein, ich glaube halt wirklich, Krummbein hat das irgendwie weitergetragen an die Eulenstelle. An die
ich habe richtig Angst vor den Nachrichten schon nach diesem Podcast.
Wir werden wieder böse Nachrichten bekommen, aber egal.
Bitte schickt mir keine böse Nachrichten mehr auf Instagram. Das geht wirklich an meine Nerven.
Bitte
seid nett.
Naja, auf jeden Fall, es ist halt einfach dieses Ding, keine Ahnung, ich meine, ich kann komplett akzeptieren, dass Sirius das irgendwie organisiert hat, ein Wesen zu bekommen. Wenn es um die Details geht, gucke ich gerne in die andere Richtung und sage, es passt schon, wirklich, du musst es nicht erklären, passt schon.
Aber auf der anderen Seite, wenn jetzt meine oder deine Version so richtig wäre, ne?
Ja.
Und dann steht da, bitte geben Sie Harry Potter den Feuerblitz aus Verlies
mit dem
5000.
Geld.
Und dann wissen die doch, dass das Verlies von Sirius ist. Das wissen die bei Gringotts doch. Hä, das wissen die doch. Oder haben die nur Zahlen?
Naja, aber das Ding ist,
weil die wissen ja auch, dass es Bellatrix Verlies ist im letzten Teil.
Ja, aber das Ding ist ja auch, dass vielleicht ist denen das auch einfach egal. Weißt du, vielleicht war in dem Brief der Schlüssel
für das. Naja, aber es ist halt ein Mörder, der rumläuft.
Naja, aber es sind halt auch einfach nur Kobolde. Also die machen ja auch nur den Job. Und wenn sie halt das Verlies anbieten für Mörder, dann müssen sie auch dem Mörder gerne einfach den Service liefern, weißt du?
Okay.
Also ich glaube, das ist denen ziemlich egal.
Okay.
Ehrlich gesagt. Ich habe komplett den Faden verloren, wo wir in diesem Kapitel eigentlich waren. Aber wir sind
in
den Osterferien, glaube ich.
Nein.
Nicht? Ich lese hier gerade und ich dachte, wir können darüber reden, dass einfach die Osterferien so.
Nee, noch nicht.
Noch nicht.
Glaube ich nicht. Also habe ich nicht so verstanden. Aber dann ist halt sehr lange, ich glaube so 10 Seiten, das Quidditch-Spiel. Und es ist halt sehr nervenaufreibend.
Die Osterferien sind davor. Also wir waren jetzt gerade bei Trelawney.
Ja.
So, mit dem Grimm. Und dann kommen jetzt erstmal die Osterferien, wo quasi das nur kurz zusammengefasst worden ist, was dass Ron sich um seinen Schnabels Verteidigung kümmert, Hermine ihren eigenen Schutz zu tun hat und
das
Harry,
krass.
Genau, und Harry dann quasi für Quidditch trainiert. Wie viel Aussicht auf Erfolg hat das Berufungsverfahren, wenn sich Ron um die Verteidigung kümmert?
Du verteidigst Ron ja immer.
Ich verteidige nicht.
Ist ja er auch ist auch Frage. Nicht so dumm, wie er aussieht oder wie er dargestellt wird.
Nee, das stimmt. Aber jetzt einfach mal wirklich die Frage an dich. Glaubst du, dass es halt, dass er jetzt noch irgendwas finden könnte, was Hermine nicht gefunden hat, was zur Verteidigung hilft?
Nee.
Ja, das ist, ja. Also das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil, also, so wie ich das auch verstanden habe von Hagrids Erzählungen, von der Anhörung, dass er ja auch selbst über seine Worte gestolpert ist, dass er sehr nervös war, dass er seinen Zettel fallen gelassen hat immer. Und das tut mir zum einen extrem leid für ihn.
Total, ja. Ja, wenn du halt so den Leuten gegenüberstehst wie Lucius Malfoy und du halt weißt, du hast keine Chance, weil die alle die Leute genug bezahlen oder in der Tasche haben, dass man halt verliert.
Und das zeigt halt schon wieder, dass Hagrid quasi einfach den Tieren eher vertraut als den Menschen. Mhm. Weil vor Tieren wird er ja nicht nervös. Also Seidenschnabel ist ja ein mächtiges Geschöpf.
Ja.
Und mit dem kommt er super klar. Und Malfoy halt nicht.
Ich finde es auch so süß, dass er nach dem Spiel sagt, oh, das muss ich erstmal Seidenschnabel erzählen, als sie gewonnen haben.
Nee, ich meine, seine Strategie ist jetzt quasi nicht mehr an einen Erfolg für Seidenschnabel zu glauben, sondern halt wirklich zu sagen, okay, ich mache ihm jetzt noch das schönste Leben, was ich ihm bieten kann.
Ja.
Was auch ein sehr schöner Gedanke eigentlich ist, aber ist schon sehr, ja, sehr traurig auf jeden Fall. Sehr traurig,
genau. Ja, und ich finde halt, also fandst du es auch spannend, das Quidditch-Spiel?
Ja. Ja, wir können direkt mal zum Quidditch-Spiel weitergehen.
Weil sonst passiert halt nicht mehr so viel, ne?
Ja, es gibt noch halt diese kleine, also ich frage mich halt, wie gehen die in Hogwarts mit Streitereien um? Weil es gibt ja gar keine
Streitschlichter.
Es gibt keine Streitschlichter, es gibt aber auch keine Maßregelungen von Lehrern oder so.
Aber gab's bei euch Streitschlichter?
Ja.
Haben die, ich weiß, dass du Streitschlichter
warst.
Nein,
ich war kein Streitschlichter.
Doch.
Nein, ich war wirklich kein Streitschlichter. Ich wollte Streitschlichter werden, aber es hat sich gekappelt mit meinem Volkshochschul-Spanischkurs. Du kannst ruhig lachen. Den ich in Vorbereitung gemacht habe, dass ich später noch mein Abitur nachhole und dann eine zweite Fremdsprache schon mal halb im Kasten habe und dann gab es bei meiner Schule nur Französisch und Latein. Jackpot.
So dumm.
Das ist vor allen Dingen so sad.
Ich habe vor allen Dingen auch einen Hochschulkurs in Spanisch gemacht.
Ja.
Aber ich wusste, dass es bei meiner Schule, also ich bin auch aufs Gymnasium gewechselt,
ja.
Dass es da halt einen Spanischkurs gibt. War ich trotzdem gut in Spanisch? Ja, schon.
Sí,
señor. Una cerveza, por favor.
Ja, das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe aus dem Kurs.
Nee, ich könnte, glaube ich, schon eine leichte Unterhaltung führen.
Eine leichte Unterhaltung sollten wir auch vielleicht über das Quidditch-Spiel führen. Denn tatsächlich ist es halt, wie du schon sagst, ist es sehr spannend geschrieben, finde ich auch. Dass du halt eine Mischung hast aus den Eindrücken von verschiedenen Seiten. Auch, dass quasi alle Ravenclaws und Hufflepuffs noch auf Gryffindors Seite sind. Und
Gryffindor.
Sogar Harrys Future Love, Cho Chang, hat ja auch noch so viel Glück, Harry. Zwinker. So,
knack,
quasi gesagt. Und Harry hat tatsächlich gespürt, dass er rot anlief. Also ich glaube, entweder hat er keine Interaktion mit hübschen Mädchen bisher gehabt. Oder
Hermine ist doch schön.
Na, sie wird halt im Buch nicht so beschrieben. Sie hat ja die Schneidezähne und ist ja mehr
und?
So.
Sie, kannst du deswegen keine Interaktion?
Nein, also, aber ich sage ja nur, dass Harry rot geworden ist, weil Cho Chang, die er als hübsch wahrgenommen hat, quasi ihm viel Glück gewünscht hat.
Ja, das stimmt.
Und apropos Cho Chang und Ravenclaws, ich finde es sehr interessant, beziehungsweise andersrum gefragt, findest du auch, dass ich bei den Slytherins, dass du zum ersten Mal hier eine Strategie wahrgenommen hast, wie die Quidditch spielen?
Ja.
Ähnlich wie bei den Ravenclaws?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also die sind halt full on auf so Körperkontakt aus und faulen dann. Vor allen Dingen gibt es ja auch Strafstöße. Ich denke mal, das sind sowas wie Elfmeter oder so.
Ja, Freistöße, glaube ich.
Ja, irgendwie
halt,
sowas. Ne? Aber ein Freistoß.
Also ich glaube halt
Freiwurf,
ja, sowas in der Art. Ja.
Aber ich fand es halt einfach mal spannend, auch zu sehen, was die anderen während des Quidditch-Spiels machen und nicht nur Harry. Weil Harry hat zugegebenermaßen den langweiligsten Job, der halt am meisten nichts tut oder am wenigsten tut.
Ist die Frage, darf der Sucher in das Spiel eingreifen?
Ja klar, darf der Torwart ja auch.
Aber ich meine so von wegen, weil also im Film sieht man das auch, dass Harry einmal versucht, ich glaube im ersten Teil, den Slytherin-Jäger irgendwie umzustoßen. Oder er kam auf jeden Fall hin und wollte ihm so irgendwie was wegnehmen oder so. Aber eigentlich ist es ja nicht sein Job. Darf er den Quaffel in der Hand halten, der Sucher?
Ja, aber warum? Also ich denke mal.
Weil in der Theorie könntest du ja dann 4-3 spielen. Also 4 Jäger, wenn Harry quasi noch eine Jägerposition übernimmt.
Ich glaube, du darfst jetzt kein Tor machen. Vielleicht werden die nicht gezählt.
Ja.
Aber du darfst sicherlich, wie er, auch einmal die Slytherins verscheucht, die irgendwie
Ja, er hat halt die Treiber umspielt,
ja,
ne?
Genau,
dass sie halt ineinander fliegen, anstatt gegen ihn.
Nee, auch später, wenn die Jäger irgendwen, also alle Slytherins auf eine Person draufgehen, fliegt er dagegen und dann gehen alle Slytherins weg.
Ja.
Dass er das so schon darf, aber ich glaube jetzt nicht, dass er wirklich den Quaffel ins Tor werfen darf oder so, keine Ahnung.
Also es ist auf jeden Fall, also auch da
macht
wieder.
Ja, auch nicht wirklich Sinn, er muss sich ja wirklich um den Schnatz kümmern.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist halt wirklich so ein Punkt, ne? er könnte sich ja, wenn die Strategie von den Gryffindors ist ja, erst dann gewinnen zu wollen, wenn sie 50 Punkte vorne liegen.
Mhm.
Das heißt, um das zu sichern, wäre es ja praktischer, wenn sich Harry erstmal gar nicht kümmert um den Schnatz und auch sich gar nicht um Malfoy kümmert, denn wenn, also es bringt ja dem Team auch nicht, den Schnatz vor Malfoy zu fangen, selbst, also wenn sie nicht 50 Punkte vorne liegen. Also deswegen ist es ja eigentlich egal, ob Malfoy den Schnatz fängt oder nicht. Deswegen wäre es ja eigentlich strategisch besser, wenn sie quasi mit, in Anführungszeichen, 4 Jägern antreten gegen 3 Jäger und haben dann den Mobilitätsvorteil, um halt quasi zu dem Punktevorsprung zu kommen. Und dann geht man in die Defensive mit den Jägern und ja, Harry geht quasi
halt
voll
auch, den Schnatz. Aber du hast halt auch die Gefahr, dass Malfoy instant den Schnatz fängt.
Ja klar, aber dann, also dann ist ja so oder so. Dann, also
ja, aber du
Harry
ja
muss ja gar nicht in den Zweikampf gehen mit Malfoy, wenn sie nicht diesen Punktevorsprung haben.
Doch, weil der Schnatz ja 150 Punkte bringt. Und selbst wenn die Gryffindors 100 Punkte hätten und die Slytherins 0, hätten sie ja immer noch gewonnen danach.
Ja klar, dann, also ich meine ja nur, sobald dieser Vorsprung da ist, meine ich.
Und aber
dann,
du brauchst ja 150 Punkte vor, also du musst ja 15 Tore schießen.
Nein, ich meine, dass Harry nur so lang Teil der Jäger ist, bis die Gryffindors 50 Punkte vorne
sind. Ja, aber was ist, wenn in der Zeit Malfoy den Schnatz fängt?
Ja, er dann ist ja, sowieso verloren.
Ja, aber Harry muss ja aufpassen, dass Malfoy, dafür ist Harry ja da in der Zeit.
Dafür sind die Treiber da.
Nein.
Doch, die Treiber können doch auch den.
Es ist der, Sucher gegen Sucher, immer.
Ja, aber guck mal, Malfoy, sagen wir mal, es steht irgendwie 30-20. 30 für Gryffindor, 20 für Slytherin. Malfoy sieht den Schnatz, jagt hinterher, Harry jagt hinterher, er kann ihn nicht fangen.
Er soll Malfoy wegdrängen.
Ja, aber das kann doch auch ein Treiber machen.
Ja, aber die Treiber kümmern. Nee, Robin, das ist eine Scheißtheorie.
Nein, was heißt denn? Das ist eine Strategie.
Nein, es ist keine
Theorie.
Strategie. Also es ist eine doofe Strategie, weil. Es sind immer die zwei Sucher, die deren reinstes Problem der Schnatz ist. Und sie müssen
sich gegenseitig.
Sagst
du.
Ja.
Aber es gibt ja keine Regeln, die sagen, okay, der Sucher darf nur mit dem Schnatz interagieren.
Nein, aber was ist das denn für eine dumme Strategie, wenn der Einzige, der mit dem schnellsten Besen,
ja,
der was ganz anderes macht, als den anderen Sucher
naja,
davon abzuhängen,
umso
den schnellsten Gegenstand zu fangen.
Um so schneller den Punktevorsprung zu haben, dass er dann seinen Job machen kann.
Nein, oh, das tut richtig weh, wie unsinnig das
tut
ist.
Tut er nicht so, als ob das so dumm ist.
Es ist nicht dumm, aber es ist unsinnig.
Warum?
Weil
sonst passiert das, was im Spiel passiert, dass er die Hälfte der Zeit eigentlich nur rumsitzt und
nein,
den Schnatz
aber
zieht,
einmal,
aber ihn
also
nicht jagen
zweimal
kann.
Oder ein oder zweimal hält er ja auch Malfoy davon ab. Er sagt ja auch selber im Buch, seine Aufgabe ist jetzt, Malfoy davon abzuhalten, den Schnatz zu fangen, bis sie 50 Punkte haben und dann selber den Schnatz zu fangen. Yeah. Ich glaube, er muss sich halt mehr darum kümmern und ein Augenmerk darauf legen, was Malfoy jetzt macht. Weil wenn er ja den Schnatz findet und schnappt halt, ist es ja instant vorbei und die haben instant verloren.
Ja. Yeah. Ja, natürlich, aber ich denke mir halt nur, also vielleicht könnte man einen aggressiveren Approach machen, wenn man quasi mit 4 Jägern spielt, was ein Riesenvorteil ist. Einfach mit hin und her passen und man kann ganz neue Formationen fliegen. Und es ist natürlich die Frage, ob man das darf.
Ich
und
glaube
dann,
nicht.
Und wenn nicht, warum nicht?
Aber ich glaube, also es ist halt so wie der Torwart. Du kannst jetzt auch nicht oder zum Beispiel der Stürmer kann jetzt auch nicht einfach mit der Hand den Ball nehmen und werfen. Oder von der Seite, der Schiri kann ja auch nicht einfach mitspielen.
Naja, aber was soll das mit der
ja,
Analogie?
Ja, du weißt doch, was ich meine.
Nein.
Das ist halt.
Das ist nicht sein Job,
wenn du
ich
ja
weiß.
Du sagst ja selber, dass es ein krasser Vorteil wäre.
Ja.
Wahrscheinlich ist es dann ja nicht erlaubt.
Ja, aber das ist halt der Punkt. Das wird ja niemals elaboriert, weil Harry greift ja ins Spiel der Jäger ein.
Nein, tut
doch,
er nicht.
Doch, er fliegt doch auch gegen die Slytherins und auch im Film wird doch auch gezeigt, dass er halt andere, also dass er den feindlichen Jäger angreift.
Mhm.
So, ob das jetzt effizient war oder nicht, steht ja außer Frage. Aber trotzdem, also das ist halt eigentlich meine Frage, die ich ausdrücken will. Wie sind die Regeln bei Quidditch definiert und warum macht Harry das nicht einfach? Weil es besser ist, als einfach nur rumzuschwirren und nichts zu tun.
Ich weiß es nicht.
Gut. Weiter im Punkt.
Ich glaube halt nicht, dass Harry einfach Tore schießen kann.
Ja.
Weil dann wäre es ja unfair. Du kannst ja auch.
Nein, ich glaube, also, selbst wenn er nicht Tore schießen kann, darf er passen. Darf er den Quaffle, wenn er hinfällt, weil ein Slytherin blöd war, darf er den fangen und dem
ich
anderen Jäger
nicht,
zugeben.
Weil sonst hätte er das doch schon machen können.
Ja, und das ist halt das Ding. So. Also,
ich glaube, er darf den Quaffle nicht in die Hand nehmen, aber er darf zum Beispiel andere mal schubsen oder so.
Ja, okay,
oder
wenn
verjagen.
Das klar ist, dann ist das ja was anderes.
Ja.
Aber zum
davon
Beispiel,
gehe ich halt aus, dass, ja. dass er den Quaffle nicht in die Hand nehmen darf.
Okay, also das wäre ja schon mal ein Punkt. Ein anderer Punkt quasi wäre ja auch zum Beispiel sowas wie, dass Markus Flint im ersten Teil in der Quidditch-Passage von einem Treiber den Schläger nimmt und den Klatscher gegen Harry klatscht.
Mhm.
ist das dann auch ein Regelverstoß? Wie wird der geahndet?
Mit einem Strafstoß wahrscheinlich, aber ja, theoretisch glaube ich ja.
Ja, und das ist halt das Ding, Quidditch ist gleichzeitig ein so regelkomplexes Ding, gleichzeitig gelten aber nahezu keine Regeln in Quidditch.
Also wir haben aber weißt du, wer uns da helfen gehört? Kann?
Joanne K. Rowling.
Nein, Pascal.
Achso, ja.
Der weiß das und ich weiß, dass es in den Discord schreiben wird.
Ja, sehr gerne. Shoutout. Ja, also, aber das sind halt einfach so ein paar Fragen, die ich mich halt auch gestellt habe. Einfach nur, weil diese Regeln, also du könntest ja komplett wild gehen, wenn diese Regeln nicht da sind. Dann könntest du ja auch quasi den, du könntest halt on the fly Position wechseln so und den Gegner komplett verwirren einfach. Mhm.
Ja, aber das ist ja dann auch scheiße. Also das ist ja dann auch nicht fair, wenn du auf einmal irgendwie andere Positionen hast.
Aber ist es fair, dass Malfoy den Schweif von Harrys Besen festhält?
Nein, natürlich nicht. Und das ist ein Riesenfaul. Selbst Madame Hooch sagt, das ist das schlimmste Foul, was sie je gesehen hat.
Ja, das finde ich auch krass, dass halt einfach so die
direkt rote Karte vom Spielfeld.
Ja, wo Ravenclaw eigentlich flink und auch zum Beispiel taktisch klug zum Beispiel Harry ausgeblockt hat vom Schnatzfang, ist hier wirklich einfach auf Manpower, auf Muskelkraft besetzt, weil auch alle
halt
außer
Fouls.
Malfoy. Genau, weil alle außer Malfoy sind ja so Türme. So. Und das finde ich halt auch irgendwie krass, dass man halt so einen gewissen, ja, dass ich jetzt zum ersten Mal so einen wirklichen Eindruck habe von den Charakteren, also von der Art und Weise, wie ein Team spielt.
Ja. Ja, die haben alle schon auf jeden Fall, also Hufflepuffs fragen wahrscheinlich, ob sie den Ball haben dürfen. Aber die haben wahrscheinlich schon alle ihre Taktiken und ihre vor allen Dingen auch Vorteile.
Ja. Und ich würde sagen, glaube ich, Gryffindor ist so der Default. Wert, also vielleicht sind die sind alle so
besonders mutig, würde ich sagen.
Normal.
Oder? Nee, zum Beispiel, wie Harry ja auch seine Schnätze fängt, also mit dem Mund, er stellt sich auf seinen Besen, ist so besonders wag, also es ist schon sehr mutig.
Ja, ist schon
wagemutig. Das würde jetzt, glaube ich, irgendwie so ein Ravenclaw, die das irgendein Hufflepuff vielleicht auch nicht machen.
Ja, das stimmt. Also vielleicht ist das so der definierende Faktor, aber wenn ich zum Beispiel an die drei Jägerinnen auch denke, die sind wahrscheinlich besonders flink und besonders schnell. Was natürlich im Kontrast dazu steht, dass die drei Jäger von Slytherin halt einfach sehr bulkig sind.
Ja.
Und das ist halt dann einfach so, dafür haben die halt Fred und George, die wieder länger sind und die halt dann auch als Treiber ja sehr aggressiv dann auch teilweise sind und halt eben als Zwillinge vielleicht gut miteinander interagieren oder was weiß ich.
Ja, das stimmt. Und vielleicht auch verwirrend sind, weil sie Zwillinge sind.
Genau.
Den habe ich ja eben schon mal gesehen.
Eine optische Illusion. Ja. Oh mein Gott, ich kenne das Konzept von Zwillingen nicht.
Aber schön finde ich, nach dem Gewinnen der Gryffindors, dass Wood anfängt zu weinen, dass sogar McGonagall anfängt zu weinen.
Ja.
Und das einfach eine richtig schöne Stimmung ist. Und das letzte Mal, als sie den Pokal gewonnen haben, das war mit Charlie Weasley als Sucher, dem legendären Charlie Weasley. wie sie sagen. Und jetzt hat Harry auch erstmals den Pokal gewonnen und Wood in seinem letzten Jahr auch nochmal. Das fand ich auch sehr schön einfach.
Ja, und Dumbledore taucht nochmal auf und übergibt tatsächlich den Pokal. Was ich immer so, also Dumbledore taucht immer so sporadisch auf. Der hat irgendwie keine durchgehende Präsenz.
Nee,
irgendwie.
Im Moment nicht, ne? Also im Moment ist er ja auch noch gar nicht irgendwie, also ich finde selbst in den Filmen ist er jetzt in den ersten drei Filmen so viel präsenter gewesen als in den Büchern.
Ja, das stimmt.
Wahrscheinlich hat die Autorin erst vor kurzem oder gegen Ende hin gedacht, okay, das ist eine tragendere Rolle.
Ja, wir müssen ihm auch noch ein bisschen was geben, so jobmäßig, damit er wieder wichtiger wird im Plot. Aber ja, du sagst schon, Harry beendet quasi das Kapitel mit dem Satz, wenn er jetzt einen Patronus quasi beschwören würde, das wäre der mächtigste, den er jemals verbracht hätte.
Voll schön.
Ja, aber auch der Gedanke, weil ich habe das am Ende nur so ein bisschen überlesen, dachte so, hab da nur gelesen, dann so ein Dementor unterwegs gewesen und dachte so, wo war jetzt ein Dementor bei diesem Spiel?
Ja, ja. So. Habe ich auch gerade, muss ich auch zweimal lesen, weil ich so, hä? Aber ja, das war das Kapitel. Und das nächste Kapitel heißt Professor Trelawneys Vorhersage.
Genau.
Und wir wissen, im Film ist es dieser wahnsinnige Fiebertraum, wo so,
Harry Potter,
er wird kommen. Habe ich was gesagt, Liebes?
Ja, oh Gott, Trelawney ist auch so, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch in meiner Tagesform, aber ich kann sie gerade gar nicht ab.
Ja, sie ist schon sehr nervig. Im Buch hast du sie wahrscheinlich nur, also sieht man nur so ein, zwei Mal im Film. Und im Buch ist sie schon so, es ist schon allgegenwärtig einfach.
Ja, das stimmt. Und das ist halt irgendwie so ein Problem. Aber mal schauen, was für Probleme ihre Vorhersage bringen wird.
Ja, ich bin gespannt. Aber jetzt nimmt es ja, also es muss jetzt langsam auch Zug annehmen, weil wir haben nicht mehr so viel.
Genau, wir sind jetzt schon echt gut im letzten Fünftel.
Keine Ahnung, ich habe nie Bruchrechnen gelernt, aber wir haben noch 100 Seiten. Dann kommen wir jetzt zu unserer Ask Us Anything-Rubrik, in der wir Fragen vom Discord-Server live im Podcast beantworten. Also falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns die auch da gerne stellen. Mhm. Und was geht ab? Was steht an?
Genau. Zum einen haben wir von Narzissa die Frage, welcher Zauberergegenstand gefällt euch am besten? Wahrscheinlich gemeint ist dann, also bleiben wir jetzt mal von den einzigartigen Gegenständen weg, also Elderstab, Tarnumhang, Unsterblichkeitsstein und was es da so gibt, sondern einfach nur die normalen Zauberergegenstände. Mhm. Also Kessel, Umhang, Besen, Zauberstab. Also Zauberstab ist natürlich so ein bisschen die easy way out, weil das ist halt schon so die aber okay, blend mir den auch mal aus, weil der ist halt so der Katalysator, womit du erstmal zaubern kannst. Mhm. Ich glaube, ich finde tatsächlich den Kessel interessant. Weil davon, wir erfahren nicht so viel, was man sich alles brauen kann. Und das ist sehr negativ konnotiert wegen Snape und deren, also Slytherin und Gryffindor-Geschichte. Aber ja, also ich hätte, glaube ich, Bock, da ein bisschen mich damit zu beschäftigen und einfach mal gucken, was man so brauen kann. Das muss schon sehr spannend und atemberaubend sein.
Das stimmt. Ich glaube, ich finde das Zelt cool dem vierten Teil, was man so mitnehmen kann. Oder Hermines Tasche.
Generell halt
Sachen,
alles, was so
wo man viel verstauen kann, aber nicht viel tragen muss. Das finde ich immer ganz cool. Und das Zelt ist halt mega nice, weil du es halt, es ist recht klein und du kannst, hast den ganzen Hausstand dabei gefühlt.
Ja, das stimmt. Das sind wirklich auch sehr, sehr gute Gegenstände. Also auch sehr praktisch einfach, weil man es halt total so viel mitschleppen kann und es halt keine großen Probleme gibt.
Ja, finde ich sehr cool. Aber generell viele verzauberte Gegenstände. Ich finde auch, also Eulen sind kein Gegenstand, aber das finde ich halt auch cool, dass sie halt so als Postweg funktionieren.
Ja, als quasi What's Owl.
What's Owl, nicht WhatsApp.
Ja, What's genau. Owl. Dann haben wir noch einen Nachtrag von Pichu, der uns quasi darauf aufmerksam gemacht hat. Letzte Woche hatten wir, glaube ich, über Harry Potter Mobile Games geredet. Mhm. Und Pichu hat gesagt, es gibt noch einen dritten, und zwar Harry Potter Puzzles and Spells, was so eine Art Candy Crush ist. Mhm. Und wahrscheinlich dementsprechend
Scheiße.
Ein bisschen schlechter als Candy Crushes, also von daher weiß ich. Also ich habe selbst nicht gespielt, du hast es wahrscheinlich auch nicht gespielt.
Ich kannte es gar nicht, also ich wusste davon noch gar nichts.
Nur halt eben als Nachtrag, dass wir es auch genannt haben, dass es das gibt.
Ja.
Aber wahrscheinlich mit demselben Vorbehalt der anderen Spiele nicht empfehlen können. Dann haben wir noch von Pascal, der hat geschrieben, ich habe eine Frage zum nächsten Kapitel, also dem, den wir jetzt heute besprochen haben. Laut dem Kapitel sitzen bei den Quidditch-Rängen 200 Slytherins bei den Zuschauern. Da es ja 7 Jahrgänge gibt, bedeutet das, es gibt ca. 28 Slytherins in jedem Jahrgang. In Harrys Jahrgang gibt es, soweit wir wissen, nur 8 Gryffindors. Harry, Ron, Neville, Dean, Seamus, Hermine, Parvati, Lavender. Sind das dann nicht irgendwie ein bisschen zu viele Slytherins?
Ja. Aber hat Parvati nicht noch eine Zwillingsschwester? Die müsste ja auch noch dazu zählen. Die hat noch eine Schwester.
Und sie heißt Parvati? Nicht Lavender, oder?
Nee, das ist Lavender Brown. Aber Parvati Patil und noch eine. Ich weiß nicht mehr. Aber die hat auf jeden Fall eine Schwester, weil die beiden gehen noch mit Ron und Harry Ball im nächsten Film.
Das ist halt die Frage, wie wird das Ganze.
Ich glaube, letztendlich können wir es nicht runterbrechen, weil selbst die Autorin hatte keine Ahnung, wie viele. Ich habe auch erst überlegt, ob vielleicht die Hufflepuffs eher zu den Slytherins.
Ja.
Und da deswegen halt diese größere Masse.
Und dazu käme ja noch theoretisch.
Oder vielleicht mehr Leute sind in Slytherin, weil es ist schwieriger, sage ich mal in Anführungsstrichen, nach Gryffindor zu kommen.
Ja. Und halt, man muss auch noch dazu sagen, dass ein Slytherin oder zu den 200 Slytherins zählen ja auch noch die Slytherin-Fans, die aber nicht mehr Schüler sind, wie Snape.
Kommen da welche? Ja, okay.
Wie Snape zum Beispiel, ich könnte mir auch Filch vorstellen und vielleicht ist hier Lucius Malfoy noch dabei. Also der war ja auch im zweiten Teil mit dabei. Und
die Eltern vielleicht auch, ne?
Vielleicht ein paar Eltern. Also wir wissen noch nicht mal genau, ob diese Zahl von 200 wirklich alle Schüler sind. Davon da drauf rechnen müssen wir dann noch die Quidditch-Spieler selbst. Ich weiß nicht, Ersatzspieler etwaige vielleicht.
Ja, das kann sein.
Und also, wie du schon sagst, es ist schwierig, diese Zahl zu pinpointen. Aber ich bin auch über die Zahl auf jeden Fall gestoßen und dachte mir so, also ein Teil von mir möchte es jetzt durchrechnen, so ein bisschen wie was Pascal gemacht hat. Mhm. Aber der andere Teil denkt sich auch so, boah, ich mache mir hier schon wieder mehr Gedanken als die Autorin selbst.
Ja, aber ich glaube, dein Punkt ist gut, dass es halt nicht nur SchülerInnen sind, sondern halt wirklich auch Eltern, LehrerInnen, also halt Leute, die, das ist ja auch ein spannendes Spiel.
Klar,
also
voll.
Es ist Hogwarts ist ja auch nicht die einzige, aber eine der größten Hexen- und Magier-Schulen im Vereinigten Königreich. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, schon, dass da vielleicht ein paar auch so ehemalige SchülerInnen, ehemalige Slytherins vorbeikommen und mitgucken oder in Hogsmeade Kinder und die sind Slytherins-Fan, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, das sind schon mehr Fans als vielleicht ausschließlich Schüler.
Genau, und dann wäre es halt auch wieder
Auf der anderen Seite ist auch die Frage, ob sie die momentan mit den Sicherheitsvorkehrungen reinlassen.
Eben, und vor allen Dingen, wenn man dann wieder denkt, okay, sagen wir mal, selbst 50 Leute von den 200 sind nicht Schüler. Mhm. Allein 150 Schüler zu transportieren im Hogwarts Express, der, ich glaube, im Film 3 Anhänger hat, wird schon eng. Und dann hast du noch keine 3 anderen Häuser
mit drin. Ja, aber manche leben ja auch vielleicht in Hogsmeade oder kommen, die Schüler kommen ja immer, okay, auch mit dem Hogwarts, aber mit den Booten später, aber trotzdem im Hogwarts Express.
Ja, es ist diese unbeantwortbare Frage nach den, wie viele Leute sind eigentlich in Hogwarts? Und ich kann es nicht sagen.
Nee.
Vielleicht werden wir da in Zukunft nochmal drauf eingehen, aber
es ist halt, glaube ich, einfach undurchsichtig.
Genau. Vielleicht nimmt ihr besser die Zahlen als gefühlte Zahlen wahr. Also ja. 200 Slytherins. Ah, okay, das ist jetzt in dieser Ecke viele. Sind wirklich viele einfach. Nur 200 steht für viele.
Viele. 200 gleich viel.
Genau. Wie viele Schüler gibt es in Hogwarts?
Viele. Ja. Ja. Aber das sind die Fragen aus unserem Ask Us Anything. Genau. Also wenn ihr uns, wie gesagt, da auch Fragen stellen möchtet, der Link zu unserem Discord-Server ist unten in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Mhm. Genauso wie unser Patreon, falls ihr uns da monetär unterstützen möchtet, weil wir ja jede Woche den Podcast rausbringen. Und denn Instagram und Twitter sind auch unten. Mhm. Und wir streamen am Donnerstag wieder. Es tut uns sehr leid, dass es letzten Donnerstag nicht geklappt hat, aber wir hatten einfach kein Internet. Telekom hat sich entschieden, einfach wegen des Wetters, glaube ich, weil hier war ja schon relativ großer Sturm oder auch bundesweit relativ großer Sturm.
Ja.
Aber wir hatten einfach kein Internet an dem Tag.
Genau, was halt blöd war, weil ich auch noch im Homeoffice war. Also dementsprechend, ja, aber ich dachte jetzt schon, egal. Auf jeden Fall, wir hatten auf jeden Fall Probleme mit der Arbeit und danach halt der Stream war halt dann so, ja, okay, wir können es eigentlich vergessen. Ja,
also alle 5 Minuten ist unser Internet ausgegangen und das hätte halt einfach auch keinen Spaß gemacht. Aber wir streamen am Donnerstag wieder ab 19 Uhr auf Twitch.
Ja.
Lo and behold, das Internet funktioniert, aber jetzt ist es eigentlich wieder problemlos da. Deswegen bin ich da sehr guten Mutes. Also schaut am Donnerstag auf jeden Fall rein. Falls ihr da keinen Bock drauf habt, dann hören wir uns nächsten Montag wieder bei einem neuen Podcast.
Genau.
Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
Ja, bleibt magisch.
Bleibt magisch.
Tschüss.
Tschüss. Mach jetzt einen krassen Podcast mit dir.
Okay, I'm looking forward to it.